Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen in unserer Sendereihe Lesungen im Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute hören wir die vierte Folge aus Satyam Shivam Sundaram, Band 3, der Biografie vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bereits im Alter von 10 Jahren gründete Bhagavan Sri Satya Sai Baba die Pandari Bhajan Gruppe. Die Dorfkinder, die sich um ihn sammelten, lernten Lieder zum Lobe Gottes von ihm, dem kaum 10-Jährigen. Und frühmorgens zogen sie aus, um diese Lieder in den Gassen und Straßen des Dorfes Puttaparthi zu singen. Jahrzehnte später rief er eines Morgens aus:
»Rollt euer Bett zusammen und folgt mir.«
Er forderte seine Devotis auf, diesen alten Brauch des Nagara Sankirtana, Singen am Morgen in der Öffentlichkeit, wieder aufzunehmen, so wie es auch heute noch in Prashanti Nilayam praktiziert wird. Nur, dass Nagara Sankirtana in einem Rundgang um den Tempel erfolgt und nicht mehr durchs Dorf. Aber donnerstags, dem Guru-Tag, kann man eine Balvikas-Gruppe hören, die durchs Dorf geht, um die Luft des frühen Morgens mit Liedern zum Lobe Gottes zu erfüllen. In der heutigen Folge hören wir unter anderem einige Erlebnisse von Devotis, die damals nach Bhagavans Aufruf am Nagara Sankirtana teilnahmen. Professor Kasturi gibt auch den Dashara-Feierlichkeiten im Jahre 1968 viel Raum. Denn Bhagavan geht ausführlich auf die innere Bedeutung von Dashara ein und bezieht sich dabei auf die Bhagavad Gita. Immer wieder fragt man sich, Wie erhalten die Menschen Kenntnis von Sai Baba und seiner Avatarschaft? Heute nun hören wir von einigen Devotees aus dem Westen und Übersee, auf welche Weise der Kontakt zu Bhagavan Sri Satya Sai Baba entstand. Wir kennen den Ausspruch von Bhagavan, dass niemand einfach so zu ihm kommen könne. Er sagte:
Ihr wärt nicht gekommen, wenn ich euch nicht gerufen hätte. Ich kenne die Vergangenheit und die Zukunft eines jeden von euch, eure gegenwärtigen Wünsche und wie und wann diese Wünsche erfüllt werden.
Lasst uns nun dem Lied Namo Satya Sai lauschen und im Anschluss daran der Lesung von Malte Friedrich.
Als Baba rief: Rollt euer Bett zusammen und folgt mir, erkannten sehr wenige, dass der Aufruf sich auf das Singen am Morgen in der Öffentlichkeit Nagara Samkirtana bezog. Auf der Weltkonferenz gab Baba seinen Devotees den Rat, morgens zwischen 4 und 4.30 Uhr aufzustehen, diese Zeit wird Brahma Muhurta genannt, und in Gruppen den Lobpreis Gottes singend durch die Straßen zu wandern und die Menschen zur Wahrnehmung des Göttlichen zu wecken. Samkirtana war lange Teil des dörflichen Lebens gewesen, aber Trägheit und Spott haben dafür gesorgt, dass die Sitte schnell verschwindet. Nach Babas Aufforderung haben sich Leute, die noch niemals einen Sonnenaufgang gesehen hatten, weil sie immer erst aufgestanden waren, wenn die Sonne hoch am Himmel stand, in die kühle Frische des Morgens hinausbegeben und sich ihren Brüdern und Schwestern angeschlossen, um den neuen Tag zu einem glücklichen Ereignis für sich und andere werden zu lassen. Als Baba sagte, folgt mir, war klar, dass das mir all die zahllosen Formen, die Gott annimmt und all die zahllosen Namen, mit deren Hilfe man sich an ihn erinnern kann, einschließt. In der Tat, Baba hat erklärt, dass die Hymnen die ganze Vielfalt dieser Formen und Namen einschließen müssen und kein Bild von ihm oder irgendeiner anderen Gottheit von der Bhajan-Gruppe in der Prozession mitgeführt werden darf. Folgt Gott, das ist sein Aufruf. Die komplizierten Geheimnisse der Metaphysik gehen über das Verständnis des Durchschnittsmenschen hinaus. Selbst die, die sich darin vertiefen, tun es aus Lust am Disputieren oder als Gehirnakrobatik. Sie haben nicht die Absicht, auch nur ein Jota der zugrunde liegenden Lebensprinzipien in die Tat umzusetzen. Das dunkle Labyrinth von Ritualen mit seinem Arsenal von Geh- und Verboten vermag nur Angst einzujagen. Bloßes Wissen, Jnana, kann einen guten Logiker oder Sophisten hervorbringen, der sich aufs Haarspalten versteht, wenn es nicht in die Tat umgesetzt wird. Aber wenn dieses Wissen ins Leben integriert oder in anderen Worten praktiziert wird, wird man ein Weiser, Jnanin. Spirituelle Disziplin, Sadhana oder Übungen helfen euch, das Ziel des Lebens zu erreichen. Baba hat das Vertrauen in den Namen und die Wirksamkeit des Namens wiederhergestellt. Ruft mich in eurer Not, es ist euer Recht, um meine Gnade zu bitten. Hier ein Brief von Dr. D.J. Ghadia, Inhaber der Aga Khan Apotheke in Arusha, Tansania. Im Mai 1971 wurde Herr Jamnadas M. Patel schwer krank. Als ich zu ihm gerufen wurde, stellte ich Atemstillstand fest. Das Herz hatte aufgehört zu schlagen. Es gab keinen Puls mehr. Das Herz wurde mit der heiligen Asche, Vibhuti, massiert und es wurde intensiv gebetet. Seine Genesung war ein Wunder. Als Herr Jamnadas nach Puttaparthi kam, sagte Baba zu ihm: »Ich habe dir ein neues Leben geschenkt, weil dein Arzt mich zur rechten Zeit gerufen hat.« Babas Devotees wissen, dass der Name unweigerlich seine Gnade hervorbringt. Ausgetüftelte Argumente sind nicht erforderlich, um sie davon zu überzeugen, dass Samkirtana die kürzeste und schönste Methode ist, seine Gnade zu gewinnen. Aber es gab auch welche, die Bedenken hatten. Werden die Leute so früh aufstehen? Und was ist mit den Reichen oder denen, die die Dienstaufsicht über den Bezirk hatten? Würden die Nachbarn das Singen am Morgen erlauben? Würde die Polizei sich zurückhalten? Und die Hunde würden sie nicht lauter bellen oder sogar beißen? Viele, die nicht singend in den Straßen gesehen werden wollten, aber doch Babas Aufruf nachkommen wollten, fingen schon um 3 Uhr an, wenn die Straßen leer waren und alle tief schliefen, und bevor man sie entdecken konnte, waren sie schnell wieder zu Hause. Aber bald veränderte sich die ganze Atmosphäre. Eine Woge der Begeisterung ging über das ganze Land. Die Nachbarn freuten sich über das schöne Lied. Die Polizei schloss sich an, um an der Freude teilzuhaben. Die Hunde waren gar kein Problem. Am Anfang fand das Singen einmal wöchentlich statt, dann 2 bis 3 Mal und an einigen Orten wurde sogar täglich gesungen. Die zurückgelegte Wegstrecke umfasste ein immer größeres Gebiet, die Teilnehmerzahl in jeder Gruppe vervielfachte sich. Bald hatte jeder Stadtteil seine eigene Samkirtana-Gruppe. Gewöhnlich kamen sie in einem Tempel zusammen, machten sich von dort auf den Weg und gingen zu einem anderen Tempel. In Satyavada passierte es, dass eine geheimnisvolle Person an die Türen schlafender Mitglieder klopfte und sie bat, aufzustehen und sich der Gruppe anzuschließen. In Chembur, Bombay, stellte man fest, dass die Nagara Samkirtana-Gruppe an keinem Tag, selbst an den schlimmsten Monsuntagen, nicht einen Regentropfen abbekam. In Gautahi, Assam, ging Sri Dutt Gupta auf dem üblichen Weg und zur üblichen Zeit mit den Namen Gottes auf den Lippen an der Spitze der Gruppe. Ein Wirbelsturm wütete und brüllte, es goss in Strömen. Unterwegs warnten Wachmänner des Staatsfinanzministeriums vor dem drohenden Unwetter, sie sollten sich doch in Sicherheit begeben, aber sie sangen und schritten so langsam wie immer bis zu dem Platz, wo sie im Allgemeinen mit dem Bhajan-Singen aufhören und Arati durchführen, bevor sie auseinandergehen. Der Regen fiel nicht auf die Straße. Die Tropfen machten ihre Kleidung nicht nass. Der Wind zerzauste nicht ihre Frisur. Menschen, die nicht imstande waren, ohne Stock zu gehen, haben, nachdem sie ein paar Mal an diesem morgendlichen Bhajan-Singen teilgenommen hatten, ihren Stock weggeworfen und konnten wieder normal laufen. Ich weiß von einem Invaliden in Chennaraya Patna, Mysore, der dieser Gnade teilhaftig geworden ist. Baba hat gesagt, dass das Nagara Samkirtana echter Gottesdienst ist. Man sollte, wenn die Sinne nach dem Nachtschlaf noch schläfrig sind und bevor sie sich in die lauten Tagesgeschäfte verstricken, in dem kühlen, erregenden Schweigen der Morgendämmerung die stillen Straßen entlang gehen, den Namen Gottes schallen lassen und seinen Duft durch jede geöffnete Tür und jedes Fenster schicken. Dies ist die höchste Form der Selbsthilfe und des Dienstes am Nächsten. Es tut dem Körper gut und belebt den Geist. Jedes Lied zerschneidet den Knoten der Faulheit, die jemand befallen hat. Man erinnert seine Nachbarn daran, Gott für das Geschenk eines weiteren Tages Dank zu sagen. Es ist eine Mission der Liebe. Es ist ein Reinigungsritual, denn es desinfiziert die Luft, die durch Wutausbrüche, Schmerzensschreie und hochmütiges Gebaren verunreinigt ist. Es hilft, inneren und äußeren Schmutz zu beseitigen. Mehrere solcher Gruppen, die in verschiedenen Teilen von Hyderabad unterwegs waren, sammelten sich zu Swamis Lotusfüßen. Diese Bhajan-Gruppen zu sehen und zu hören, war ein Fest für Auge und Ohr. Baba segnete die Teilnehmer und gab ihnen neuen Auftrieb zur Fortsetzung ihrer spirituellen Übungen. Für den 25. Juli wurde von den Bhajan-Gruppen in Bangalore Akanda Bhajan arrangiert. Ein Treffen, das 12 bis 14 Stunden dauern sollte. Es sollte im Glashaus der berühmten Lal Bagh Gärten stattfinden. Das Motto am Eingang, der Blumengarten ist der Tempel Gottes, passte gut zum Singen in der göttlichen Gegenwart Babas. Zu Beginn der Veranstaltung zündete Baba die Lampe an und am Ende sprühte er das durch die heiligen Gesänge geweihte Wasser über die Köpfe der Tausende. Als Baba am Abend erschien, um seine Ansprache zu halten, regnete es. Er mag es gar nicht, wenn irgendjemand unter der Sonne oder dem Regen leiden muss. Er zerfließt vor Mitgefühl. So bewegte er sich zwischen den Menschen, veranlasste sie, sich in das Gebäude zu setzen, hob einen eisernen Stuhl, der hinter dem Tisch auf dem Podium für ihn vorgesehen war, und stellte ihn auf einen Platz, wo alle ihn sehen konnten, und dann erst begann er mit seiner Rede. Der Geburtstag Krishnas wurde 1968 in Prashanti Nilayam 3 Tage lang gefeiert. Viele Gruppen nennen das Fest Sai Krishna Jayanti. Sie haben ein Kinderfest daraus gemacht, an dem Kinder neue Kleidungsstücke erhalten, kleine Stücke aufführen und Bhajan singen. In Prashanti Nilayam hielt Swami 3 Reden über Krishna und die Bedeutung göttlicher Spiele, Lila. Er sagte, indem er auf den Wert und die Gültigkeit des Namens einging, dass die Wurzel des Namens Krishna Macht der Anziehung, der Verzauberung bedeutet. Krishna ist die Personifikation des göttlichen Prinzips, das in der Nebelregion des Körpers, Mathura, geboren, dann an den Mund, Gokula, weitergegeben und dort von der Zunge, Yashoda, genährt wird, die allein die Süße kennt. Benutzt eure Zunge, um Krishna zu nähren, riet er. So wie das Gift aus der Schlange Kalinga herausspritzte, als Krishna darauf tanzte, so werden die schlechten Gedanken euren Organismus verlassen, wenn ihr den Namen Krishnas rezitiert. Die Deutung des Krishna-Avatars als Erfüllung der spirituellen Suche zeigt, dass dieser Avatar gekommen ist, um die scheinbar unterschiedlichen Wege zu Gott zu koordinieren und miteinander zu vergleichen. Die 3 Systeme der Philosophie, die dualistische, verbreitet durch den Lehrer Madhava, die qualifiziert nicht-dualistische, verbreitet durch den Lehrer Ramanuja, und die nicht-dualistische, verbreitet durch den Lehrer Shankara, werden von ihm als erforderlich bezeichnet im Hinblick auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Gottsucher und Zuhörer. Ein Avatar erscheint von Zeit zu Zeit, wenn ein Verfall des Dharma als Grundlage des Lebens erkennbar wird, um den Glauben an rechtes Verhalten wieder zu stärken. Gutes Verhalten führt zu Göttlichkeit. Der Avatar wird die, die reine Eigenschaften besitzen, schützen und leiten und mit göttlicher Glückseligkeit erfüllen. Diese Erklärung ist für einen Anhänger der dualistischen Philosophie bestimmt. Aus der Sicht eines qualifizierten Nicht-Dualisten sind das Individuum und Gott die zwei Schienen, auf denen die Lokomotive, der Geist, die Wagen der Wünsche hinter sich herzieht. Jeder Wagen enthält Gepäckstücke, zum Beispiel Intuition, Buddhi, Sinne und so weiter. Der Atman ist der Lokomotivführer. Wenn die Wagen nicht gut an die Lokomotive angekuppelt sind, bleiben sie auf der Strecke liegen. Hingabe, Bhakti und Vertrauen, Shraddha, sind die Kupplung. Sie sollten eine ganz enge Verbindung herstellen. Es ist nicht dualistische Philosophie, wenn das ungeteilte, unteilbare, formlose Prinzip von der sichtbaren Welt überlagert wird. Es kann ebenso real sein wie die Türmchen und Gebäude einer Stadt in den Wolken. Kann irgendjemand Luftschlösser bauen und darin wohnen? Die Türmchen und Gebäude sind Fantasiebilder und Schöpfungen eurer eigenen Vorstellungskraft, flüchtig und bedeutungslos. So überlagert auch diese Welt des Veränderlichen das Akasha-ähnliche universale Absolute, Paramatman. Alles ist nur das spirituell erwachte Bewusstsein, Chaitanya, des nicht-dualistischen, unvergleichlichen, von Glückseligkeit erfüllten, universalen Absoluten. Nach Baba ist das, was andere über dich denken, die dualistische Sicht. Was du über dich selbst denkst, ist die qualifizierte nicht-dualistische Sicht. Was du wirklich bist, ist die nicht-dualistische Wahrheit. Dasara 1968. Es war aus vielen Gründen bemerkenswert. Baba stellte klar, dass er sowohl der ewige Wagenlenker als auch der Wagenlenker des Menschen sei, als er mit seiner Rede an die freiwilligen Helfer begann. Ich muss auch gewisse Gelübde erfüllen. Sie werden in der Bhagavad Gita erwähnt. Ich muss dafür sorgen, dass Dharma wieder den höchsten Stellenwert bekommt. Ich muss mich um das Wohlergehen jener kümmern, die in Gedanken immer bei mir sind. Am besten könnt ihr mich zufriedenstellen, wenn ihr mich in allen Wesen seht und ihnen so dient, wie ihr es bei mir gern tun würdet. Als Erläuterung einer Feststellung, die er in der Gita über sich selbst gemacht hatte, sagte Baba: Niemand zwingt mich zu meiner Arbeit, noch ziehe ich irgendeinen Nutzen daraus. Dennoch arbeite ich ununterbrochen, um zu führen, zu lehren und Dinge richtig zu stellen, die schiefgelaufen sind. Wie können sich die Räder der Welt drehen, wenn ich nichts tue? Ich habe keinen Manager, Sekretär, Gehilfen oder Assistenten. Ich kümmere mich um das kleinste Detail, hier und überall. Ich mache alles selber. Ich brauche keine andere Nahrung als die Glückseligkeit, Ananda, der Wesen. Ich bin eine Verkörperung der Glückseligkeit, Ananda Swarupa. Meine Natur ist Glückseligkeit. Glückseligkeit ist mein Zeichen und meine Unterschrift. Ein andermal sagte er, soll ich euch genau sagen, wann ich ruhig, erleichtert und zufrieden bin? Das ist der Fall, wenn ich weiß, dass ihr durch das Entwickeln von Nicht-Anhaftung und die spirituelle Disziplin des Dienens Glückseligkeit erlangt. Irgendetwas tue ich immer zu eurem Nutzen. Niemand würde mich zur Rede stellen, wenn ich nichts täte. Nichts würde ich verlieren. Obwohl ich keinen inneren Drang verspüre, tätig zu sein, könnt ihr sehen, dass ich es immer bin. Der Grund für meine ständigen Aktivitäten ist, dass ich euch inspirieren, lehren oder ein Vorbild für euch sein möchte. Ich bin so aktiv, damit ihr lernt, jede Minute in eine goldene Gelegenheit zu verwandeln, selber zur Göttlichkeit aufzusteigen. Eine weitere Feststellung in der Gita kommentierte Baba in einer seiner Ansprachen. Wenn in der Gita die Anweisung gegeben wird, allen Dharma aufzugeben, heißt das nicht, dass alles Handeln aufgegeben werden soll. Denn dieser Verpflichtung könnt ihr nicht entfliehen. Aber wenn ihr alle Handlungen, Karman, für Gott, durch Gott und im Wissen, dass er der Handelnde ist und nicht ihr, ausführt, wird alles Handeln Dharma und führt zur Gnade. Kein Handeln, Karman, kann dann durch Sünde oder Gotteslästerung verunreinigt sein. Die Versicherung in der Gita ist daher keine Einladung, zügellos, faul oder untätig zu sein. Es ist ein Aufruf, das Ego zu unterwerfen und alles, was es ist und tut, Gott zu überantworten. Dharma ist die innere Stimme Gottes im Individuum und in der Gemeinschaft. Es ist die Stimme der Geschichte, es ist das Bewusstsein, das wie ein Kokon die Raupe schützt, damit sie ihre Flügel ausbilden und in die Glückseligkeit fliegen kann, die ihr Erbe ist. Und als am letzten Tag der siebentägigen Zeremonie die Abschiedsgabe Seide, Gold, Sandelholz und die kostbaren Edelsteine, die er für das Opfer materialisiert, feierlich dem Feuer übergeben wurden, erläuterte Baba die Bedeutung dieser Handlung. Ihr müsst den Flammen, die auflodern, um zu zerstören, denn es sind Flammen der Offenbarung, Reinigung und Unterscheidungskraft, eure begrenzte Vorstellung, die Natur sei etwas anderes als das göttliche Prinzip, übergeben. Das Göttliche schuf dies alles durch göttliche Kraft aus göttlicher Substanz. Alles ist Brahman, Sarvam Brahmamayam. Die Opfergabe ist Brahman, das Feuer ist Brahman, der Geber ist Brahman, das Ziel ist Brahman. Verwandle jede Kleinigkeit in Gott. Alles in der objektiven Welt ist Gott. Nur dem eingeengten, kurzsichtigen und unwissenden Blick erscheint es als von Gott verschieden. Bei einem silbernen Götterbild ist die Krone aus Silber, die Kleidung aus Silber, das Gesicht aus Silber, das Auge aus Silber. Erkennt das Silber und sagt, alles ist Brahman. In einer anderen Rede verknüpfte Baba die drei Pfade von Handlung, Karman, Hingabe, Bhakti und Weisheit, Jnana, so dass die Welt ihnen mit vollem Verständnis würde folgen können. Wenn jemand euch nach eurem Namen fragt, gebt ihr ihm nicht den wahren Namen an, ihr speist ihn mit dem Namen ab, durch den euer Körper als von anderen Körpern getrennt in diesem Leben identifiziert werden kann. Ihr gebt nicht den Namen an, der Leben für Leben euer Name gewesen ist, der viele Tode und Geburten überlebt hat, nämlich Atman. Ihr ignoriert diesen Namen, da er von drei Schleiern verhüllt wird, Schmutz, Mala, Verwirrung, Vikshepa und Unwissenheit, Avarna. Mala ist der Schmutz des Lasters, der Bosheit und Zügellosigkeit. Dies wird durch selbstloses Handeln, Karman, beseitigt, das auf ein hohes Ziel ausgerichtet und frei von Stolz und Prahlerei ist und auf die Früchte dieses Handelns verzichtet. Der zweite Schleier ist Vikshepa, Verwirrung, die Wahrheit verbirgt, den Intellekt umnebelt, den Verstand durcheinanderbringt und der Falschheit ein glitzerndes Mäntelchen umhängt. Dies wird durch Hingabe, Bhakti, beseitigt, indem man beständig den Schöpfer und Erhalter von allem verehrt, ihn, den Wahren, den Guten, den Schönen, die Verkörperung von Liebe, Frieden und Freude, in allem, als alles, für alles, durch alles. Der dritte Schleier ist Avarana, die Überlagerung des Ewigen durch das Zeitliche, des Seils durch die Schlange, der Wüste zur Mittagszeit durch den glänzenden See und der Perlmutter durch das Silber. Die Überlagerung von Brahman, das die wahre Wirklichkeit des Universums ist, durch die vielgestaltige, vielfarbige, verwirrende, veränderliche Welt. Dieser Schleier wird durch tiefere Erkenntnis, Jnana, beseitigt, die den Atman als das alles durchdringende, alles enthaltende und alles erhaltende Prinzip enthüllt. Wenn das Licht von Jnana leuchtet, wird die Wirklichkeit erfahren und der Mensch ist frei. Er vereinigt sich wieder mit der Wahrheit, von der er sich vor Äonen aufgemacht hat, um in die dunkle Nacht der Individualität einzutauchen, ein langes und mühseliges Abenteuer. Dasara ist ein Fest des Sieges, der Macht, Shakti, die in drei Formen verehrt und gefeiert wird. Jede Form drei Tage lang, Mahakali, die Facette der Macht, die als Zorn, Rache, Abenteuerlust und Kühnheit auftritt, Tamasa, Mahalakshmi, die Facette der Macht, die sich als Reichtum, Autorität, Herrschaft und Wohlergehen, Rajasa, zeigt, und Mahasaraswati, die Facette der Macht, die sich als Selbstkontrolle, Vision, Wert, Gültigkeit, Wissen, Eifer, Disziplin, Gerechtigkeit, Streben und Anbetung offenbart. Dasara in Prashanti Nilayam ist für jeden, der sich darauf einlässt, ein Fest der Initiation, Instruktion und Inspiration. Gleichgesinnte kommen aus der ganzen Welt und so kann man in die Herrlichkeit Sais eintauchen, die jeder in seinem Herzen mitbringt und liebevoll hütet. Jeder hat ein goldenes Buch, ausgefüllt mit Erfahrungen von Babas Gnade, die mit Tränen der Dankbarkeit in seine Erinnerung eingeschrieben sind. Die Gelehrten, die Baba ermutigt, sich intensiv mit den Schwierigkeiten philosophischer Spekulation zu befassen, damit sie schließlich den Stein der Weisen finden, der alle Unterschiede in dem einen göttlichen Prinzip aufhebt, sprechen in seiner Gegenwart von dem unergründlichen Geheimnis, und später löst Baba es auf, und sein liebevoller, einfacher Kommentar macht es für alle verständlich. Als der oberste Erzieher des Zeitalters führt er uns durch Lied, Schauspiel und Ansprache, durch Blick, Geste und Gabe, durch Wort, Witz und Tadel auf den Pfad, der ins Licht führt. Die Opferzeremonie, die an 7 der 9 Tage durchgeführt wird, ist eine Lektion in spiritueller Wissenschaft, denn wir erfahren als Zeugen die ganze Skala der Glückseligkeit. Die Seligkeit, wenn wir das gestalt- und eigenschaftslose kosmische Prinzip, wie es in den Upanishaden beschrieben ist, betrachten. Die Erregung, wenn wir die Sonnenscheibe als Ursprung von Licht und Leben erfassen und verehren. Die Freude, wenn wir den Schöpfer dieses erstaunlichen Abenteuers in unser Herz einsetzen, des Abenteuers von Erschaffen, Erhalten, Zerstören, wie es vom Formlosen in die Form oder von der Form ins Formlose übergeht, wie zum Beispiel das Linga oder das sphäroide Symbol, das als Teil der Zeremonie verehrt wird. Die Heiterkeit, die einen erfüllt, wenn die Shakti geweiht, verehrt und gnädig gestimmt wird durch ein Bild, in das einzugehen sie durch einen speziellen Ritus eingeladen wird. Die Erinnerung an die Süße vedischer Hymnen und die Ekstase beim Hören epischer Dichtung. Baba gebraucht alle Ausdrucksmittel, um den Menschen Selbstkontrolle als das Mittel zu empfehlen, das den Lärm der Sinne und des Geistes zum Schweigen bringen kann. Für jedes Dasara-Fest schreibt er ein Stück, in dem Kinder der Veda-Shastra-Pata-Shala, der Schule, in der vedische Texte und Klassiker gelehrt und rezitiert werden, die zu diesem Zweck ausgebildet werden, spirituelle Wahrheiten verkünden. Im Mittelpunkt des diesjährigen Dasharatha-Schauspiels stand Dhruva, ein 5-jähriger Prinz, der in den Wald ging, um durch Askese die Gnade Gottes zu erlangen und die Liebe seines Vaters zurückzugewinnen. Aber als das asketische Leben seinen Geist gereinigt und seinen Charakter sublimiert hatte, war sein verletzter Stolz geheilt und er betete um die Gnade des Einswerdens mit Gott. Die Menschen kommen zu mir, um von einer chronischen Krankheit geheilt zu werden. Aber wenn sie mich näher kennenlernen, bitten sie mich um größere Segensgaben, und ich gebe sie ihnen gern, sagt Narayana in dem Stück, was wie ein Echo dessen erscheint, was die meisten Pilger in der Begegnung mit Baba erleben. Schweren Herzens verließen 20.000 Menschen nach den Dasharatha-Feierlichkeiten Prashanti Nilayam, während diese Worte Babas in ihren Ohren nachklang und tief in ihrem Herzen widerhallten. Denkt über den Rat nach, der euer Leben verbessern und heilen kann und den ich euch aus der Fülle meiner Liebe gegeben habe. Versucht euren Geist zu reinigen, indem ihr begangenes oder beabsichtigtes Unrecht bereut. Fasst den festen Entschluss, euer Leben neu auszurichten, legt schlechte Gewohnheiten beim Reden, Denken und Handeln ab und lebt in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan, was zu vollkommenem Einssein mit Gott führen wird.
Dhirasamire Yamuna tire Vasati vane
In diesem äußerst gefährlichen Augenblick der menschlichen Geschichte ist der einzige Heilsweg für die Menschheit der indische Weg, behauptet Arnold Toynbee, den man zu den weisesten Historikern zählen muss. Dies ist das Zeitalter der Enttäuschung, der Angst, Fixierung und Einbildung. Die Krankheiten der Gesellschaft, Verbrechen, Vergehen, Scheidung, Selbstmord, Spielleidenschaft und Drogenabhängigkeit sind überall auf dem Vormarsch. Die politischen Krankheiten, Opportunismus, Heuchelei, Zwietracht, Korruption und Chauvinismus breiten sich von einer Nation zur anderen aus. Die wirtschaftlichen Krankheiten, Armut und Luxus, Ausbeutung und Maßlosigkeit treten auf der ganzen Welt auf. Die Ursache all dieser chronischen Krankheiten ist, Babas Meinung nach, des Menschen Mangel an Selbstvertrauen. Der Mensch hat sein Selbstvertrauen verloren. Er hüllt sich in den Mantel der Schwäche und Labilität, Zweifel und Unzufriedenheit und versteckt sich vor der Erkenntnis, dass in seiner Natur ein enormes Potenzial an Güte, Schönheit, Stärke und Zufriedenheit schlummert. Ayn Rand sagt, um zu leben, muss der Mensch handeln. Um zu handeln, muss er eine Wahl treffen. Um eine Wahl treffen zu können, muss ein Katalog von Werten aufgestellt werden. Um dies zu tun, muss er wissen, was er ist und wo er ist. Das heißt, er braucht eine Metaphysik, Erkenntnistheorie und Ethik oder anders ausgedrückt Philosophie. Indische Philosophie, sagt Toynbee. Denn in Indien ist die Philosophie niemals in dicken Büchern eingeschlossen worden. Im Geschäft des Lebens war sie immer die gängige Münze, der Blutkreislauf der Familie, Gesellschaft, Gemeinde und Nation. Man bezeichnet sie sogar als Erfahrung der Weisheit. In anderen Worten, sie ist eher eine Lebensart als eine Lebensanschauung. Sie legt den Akzent mehr auf moralisches Verhalten, Dharma, dessen Grundlage die ewige Metaphysik Satya Sai Babas ist. Es ist daher kein Wunder, dass Baba Tröster und Kraftspender für eine große Zahl verlorener Sucher nach Glück und Frieden geworden ist, die aus Ländern jenseits der Meere wie den USA, Großbritannien und so weiter zu ihm kommen, aus einer Überflussgesellschaft mit all ihrem Flitter und Krimskrams. Baba sagte einer Gruppe von Ausländern, Baba hält das englische Wort Foreigner, deutsch Ausländer, für unpassend. Er ersetzt es durch das Wort Foreigners, weil die Ausländer wegen eines Menschen oder etwas kommen, was ihnen nahe steht. Ihr wärt nicht gekommen, wenn ich euch nicht gerufen hätte. Ich kenne die Vergangenheit und die Zukunft eines jeden von euch, eure gegenwärtigen Wünsche und wie und wann diese Wünsche erfüllt werden. Die meisten von uns hören von Sai Baba von jemand anders. Die erste Vorstellung, wer Baba ist, gewinnt man aus den Berichten anderer. John Hislop aus Los Angeles sagt, die erste Welle der Information hier in Kalifornien kam von Bob Raymer und seinen Freunden. Die zweite kam von Indra Devi und ihren Mitarbeitern. Indra Devi hörte es von Herrn Murfitt in Madras. Herr Murfitt hörte es zuerst von Bob Raymer. Bob hörte es von einer Freundin, die später seine Frau wurde. Ein Freund hatte ihr etwas von Baba berichtet. Aber das erste, das ursprüngliche Glied in dieser Kette, ist Baba selber. Elsie Cohen beschreibt ihren ersten Kontakt mit Baba wie folgt. Mein Mann und ich sind in den vielen Jahren unserer Ehe Wahrheitssucher gewesen. Wir folgten einer Glaubensrichtung nach der anderen. Jede Stufe vermittelte uns ein bisschen Weisheit, aber keine Sicherheit und auch kein tatsächliches Wissen, wie das Ziel zu erreichen sei. Man sagte uns, wie allen, die die Wahrheit suchen, dass Christus in uns wohne und so weiter. Schließlich hörten wir von einem Guru, der uns helfen könnte. Wir folgten ihm und seinen Lehren. Die Wahrheit, die er uns lehrte, unterschied sich nicht von der aller großen Meister. Wir lernten zu meditieren und zu schweigen. Aber die spirituelle Revolte in unserem Inneren ging weiter. Warum können wir Gott nicht erkennen? Wenn wir nach Selbstverwirklichung streben müssen, warum erreichen wir sie dann nicht, fragten wir uns. Wir hatten keine Antwort darauf. Wir verloren allen Mut. Wir sprachen darüber und trafen eine wichtige Entscheidung. Wir wollten laut und aufrichtig beten, dass der höchste lebende Meister kommen und uns zu unserem Ziel führen möge. Und der höchste lebende Meister sah ihre Not und schickte ihnen die Antwort. Ist er doch gerade zu denen gekommen, die ihn suchen. Aber lassen wir sie selber erzählen. Am zweiten Tag kam ein Freund uns besuchen und brachte ein Buch mit. Es war ein Buch über das Leben von Satya Sai Baba. Wir lasen es von vorne bis hinten durch. Ein tiefer, heiterer Friede erfüllte uns. Wir wussten, unsere Gebete waren erhört worden. Weitere Schritte in Babas Operation Rettung folgten schnell. Wir nahmen Kontakt zu dem Freund auf, der uns das Buch gebracht hatte, und wir fanden andere Bücher von Baba. Wir lasen sie und gingen ganz in seinen einfachen Wahrheiten auf. Am folgenden Sonntag gingen wir zum Gottesdienst in den Tempel. Eine Freundin, die wir wochenlang nicht gesehen hatten, setzte sich zu uns. Sie holte aus ihrem Geldbeutel ein kleines zusammengefaltetes Papier heraus. Wir sahen zu, wie sie es aufmachte. Wir waren ganz verblüfft, als wir sahen, dass es Asche enthielt. Sie sagte, eine Freundin habe sie von Sai Baba mitgebracht, Babas Gnade. Und sie habe dem Impuls, sie an uns weiterzugeben, unbedingt nachkommen müssen. Babas unendliche Gnade. Und sie habe uns zu diesem Zweck suchen müssen. Sie sagte, Babas Worte, wir sollten jede Nacht etwas davon auf die Zunge nehmen. Dies war der Anfang der Segnungen und Wunder, die nun in unser Leben kamen. Obwohl wir ihn nicht mit unseren physischen Augen sehen konnten, machte er sich uns auf verschiedene Weise bekannt. Dann eines Tages hatten wir plötzlich den Wunsch, seine physische Form zu sehen, und so traten wir die Reise nach Prashanti Nilayam an. John Hislops Ehefrau Magdalena wurde ganz früh in ihrem Leben zu Baba geführt. Baba musste vor Jahren in Havanna, Kuba, persönlich vor ihr erscheinen, um dem reinen Gemüt des gerade einjährigen Kindes das strahlende Bild einzuprägen. Sie lernte gerade laufen, sagte Hislop, als sie den Sai Baba von Shirdi in der Ecke des Gartens stehen sah. Baba nimmt auch diese Form an, um Gnade und Segen zu spenden. Sie lief auf ihn zu, rief »Dada, Dada« und blieb dann verwirrt stehen. Denn ihr richtiger Daddy stand am Eingang zum Hause. »Wunder aller Wunder«, schreibt Hislop. »Als wir letztes Jahr in Indien waren, bestätigte Baba Magdalena gegenüber, dass ihre Erfahrung real war. Er beschrieb seine Kleidung und wie er vor 35 Jahren in der Ecke jenes Gartens stand. Indra Devi, die erste Dame des Yoga in Amerika, ist Amerikanerin russischer Abstammung mit einem indischen Namen. Sie hat ihr Yoga-Institut direkt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Sie lernte Yoga in Mysore, Indien, und lehrte es in Shanghai, London und Moskau. 1966 war sie länger als eine Woche in Bombay, einen Steinwurf entfernt von Gwalior Palast, wo Baba von zigtausenden von Anhängern umgeben war. Sie sah ihn damals nicht, geriet aber in die Verkehrsstaus in der Umgebung, Folge der Bhajan-Treffen und Vorträge Babas, während sie sich beeilte, ihren Verpflichtungen in der Stadt nachzukommen. Später, als sie unterwegs nach Saigon war, ich sagte ihr, es gäbe kein Sai gegangen, Saigon, sondern immer nur Sai gewonnen, Sai won, machte sie einen kurzen Besuch im Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft in Madras und traf dort auf die Murfitts. Herr Murfitt und seine Frau erzählten begeistert von Baba und dessen Liebe, Macht und Weisheit. Sie kam von Saigon zurück, denn der Ruf war klar und überzeugend. Unterwegs zu dem winzigen Dorf, das durch die Ankunft des Avatars unsterblich geworden ist, traf sie Dr. Triguna Sen, Minister der Regierung Indiens, der nach einem langen, inspirierenden Gespräch mit Baba gerade von dem heiligen Ort zurückkam. Dr. Sen warnte sie, dass es geschehen könne, dass sie in Prashanti Nilayam bleiben würde, wenn sie erkenne, dass sie ihr Ziel erreicht hätte. Das traf tatsächlich ein, denn ihr Herz hat sie Baba zum Pfand gegeben, während Sai beim Atmen, Sprechen, Träumen und Ausruhen bei ihr ist, wo sie auch sein mag. Hilda Charlton aus New York verbrachte viele Jahre auf Ceylon und zog später nach Delhi, wo sie in die Verehrung der Mutter und die entsprechende Meditation eingeführt wurde. Zufälligerweise besuchte sie Shirdi, wo sie erfuhr, dass Baba lebte und erlebt werden konnte, 800 Kilometer entfernt in Puttaparthi. Ein anderer Fornir, der von Baba aus Shirdi, dem Schauplatz seines vorangegangenen Lebens, angezogen wurde, ist Alf Tiedemand Johannesson aus Oslo, Norwegen, Chef einer prosperierenden Firma, die im Hafen von Bombay als Schiffsagentur tätig war. Seine Konkurrenten versuchten auf die übelste Weise, einschließlich schwarzer Magie, seinen Ruf zu schädigen und sein Einkommen zu schmälern. Einige seiner Freunde und ein persischer Priester brachten ihn ausgerechnet zum Schrein von Shirdi, wo alle um göttliche Gnade zur Verhütung von Unglück flehten. Während eines seiner Besuche im Februar 1966, während er untröstlich vor der Grabstätte des früheren Körpers saß, übernahm der gegenwärtige Körper auf seine unnachahmliche Weise Alfs Probleme. Ein untersetzter Mann in einem blauen Hemd klopfte ihm auf die Schulter und fragte, »Hast du schon Satya Sai Baba getroffen?« Alf hatte den Namen niemals vorher gehört. Der kleine Mann flüsterte ihm ins Ohr, »Wenn Gott je auf die Erde kam, dann ist er es.« Und dann legte er ihm ein kleines Medaillon in die Hand, das auf einem emaillierten Oval das Bild einer Person trug, die eine Robe trug und einen Krauskopf hatte. »Dies ist Satya Sai Baba«, sagte der untersetzte Mann. »Du kannst ihn am 14. März in Bombay sehen.« Und dann ging er. Alf fragte alle seine Bekannten, ob sie mehr Einzelheiten über diesen Gott auf Erden wüssten, aber niemand hatte von ihm gehört, noch wussten sie, wo man ihn am 14. März sehen könnte. In der Tat erfuhr er später, dass die Satyasai Seva Organisation in Bombay eine Woche, nachdem der untersetzte Mann im blauen Hemd das Datum in Shirdi genannt hatte, über die Ankunftszeit Babas in Bombay informiert und aufgefordert wurde, sich nach einem geeigneten Platz in einem leicht zugänglichen Teil der Stadt mit viel freiem Gelände ringsherum für die Scharen der Devotees umzusehen. Es bleibt noch nachzutragen, dass Baba in den frühen Morgenstunden des 13. März Bombay erreichte. Am 14. März zeigte er Alf durch ein Lächeln während des morgendlichen Bhajan-Singens im Gwalior-Palast, dass er ihn erkannte. Im ersten Interview, das Alf bekam, nachdem der Kontakt mit göttlicher Hilfe hergestellt worden war, sagte Baba zu ihm: »Erinnerst du dich an den Schwarzmagier? Ich habe dir damals geholfen.« Er erzählte ihm von seinen Triumphen und Niederlagen sowohl bei seinen geschäftlichen Unternehmungen als auch bei seinem Bemühen, die Kluft zwischen Verzweiflung und Freude im spirituellen Bereich zu überbrücken, und Baba fügte hinzu: »Von jetzt an werde ich in allen Angelegenheiten dein Führer sein.« Arnold Schulman, Drehbuchautor und angesehener Dramatiker, beliebt in Hollywood und New York, traf Baba einmal in Whitefield und ging dann nach Amerika zurück. Eines Tages, sagte er, stellte ich überrascht fest, dass ich einen inneren Zwang entwickelt hatte, den ich weder unterdrücken noch abschütteln noch rationalisieren konnte. Ich wollte ein Buch über Baba schreiben. Später, als er nach Indien kam und Baba ihn ins Zimmer rief, sagte dieser zu ihm: »Wenn die Zeit reif ist, rufe ich alle, die mich brauchen, zu mir. Ich war es, der dir gesagt hat, du sollest ein Buch schreiben, weil ich dich wollte. Verstehst du? Ich wollte dich, nicht das Buch.« So kommen sie aus allen Himmelsrichtungen. Viele wie Hislop haben schon etliche Jahre der spirituellen Suche hinter sich, unter der Anleitung von Adepten in ihren eigenen Ländern, bei Zen-Lehrern in Japan, in buddhistischen Klöstern in Burma, bei Saivita-Gurus in Nepal, in den Tempeln Ceylons, bei Yoga-Adepten in Indien. In vielen Fällen wurde ihr Wunsch nach spiritueller Weiterentwicklung durch Kontakte mit der Ramakrishna-Mission, der Selbstverwirklichungsgemeinschaft, der Hare Krishna-Bewegung, durch Kriya-Yoga-Konferenzen und verschiedene andere Anleitungen zur Selbstprüfung, Selbstbeherrschung und Selbstverwirklichung geweckt. Andere, die die Sehnsucht nach Licht fühlten, kommen zu Baba, verletzt und verstümmelt von Scharlatanen und Schwindlern, die schnelle Ergebnisse für einen ordentlichen Lohn versprechen. Und ein paar weitere kommen verzweifelt und angewidert davon, dass Stolz, Habgier und die hartnäckige Brut der Triebe sie beherrschen und suchen nach einem Ausweg, nach Frieden. Und viele sind gekommen, verwirrt und durcheinandergebracht durch die widersprüchliche Dialektik jener, deren Eloquenz bestenfalls dazu gedient hat, ihre Eitelkeit und Geistlosigkeit zu tarnen, um schließlich zu guter Letzt die Wahrheit in direkten und einfachen Worten zu hören, die Wahrheit in ihrer sanften Schönheit zu sehen und alles von dem zu erfahren, der alles weiß. »Nicht alle Knospen auf einem Baum werden zu Blüten«, sagt Baba, »noch werden aus allen Blüten Früchte, die später reifen und die Welt mit ihrer Süße beglücken. Die Seichten, die Gleichgültigen, die Gelehrten, die Oberflächlichen, diese bleiben im Wettrennen zurück. Es gibt unterschiedliche Ebenen der Reife bei jenen, die wegen der kostbaren Geschenke, die er gewährt, zu Baba kommen. Doch niemand, auf welcher Ebene er auch steht, wird sich der zutiefst reinigenden Wirkung, die die Begegnung mit Baba mit sich bringt, entziehen noch sie leugnen können.«
Sai Baba,
Baba, Sai Baba,
Sai Baba.
परतीपुरी के महाराजा है,
साईं परतीपुरी के महाराजा है,
साईं हृदय मंदिर के राजा, साईं हृदय मंदिर के राजा। बाबा साई बाबा, साई तुम परती के कृष्णा,
ओ मेरे साई तुम परती के कृष्णा,
ओ मेरे साई तुम परती के कृष्णा। शिव शक्ति अवतार साई पूर्णावतार,
शिव शक्ति अवतार साई पूर्णावतार,
राजा धीराज सत्य साई महाराजा, राजा धीराज सत्य साई महाराजा। बाबा साई बाबा,
बाबा साई बाबा,
बाबा साई बाबा,
बाबा साई बाबा,
साई परतीपुरी के महाराजा है,
साई परतीपुरी के महाराजा है,
साई हृदय मंदिर के राजा, साई हृदय मंदिर के राजा। बाबा साई बाबा, साई तुम परती के कृष्णा,
ओ मेरे साई तुम परती के कृष्णा,
ओ मेरे साई तुम परती के कृष्णा, ओ मेरे साई तुम परती के कृष्णा। शिव शक्ति अवतार साई पूर्णा अवतार, सत्य साई महाराजा, राजा धीराज सत्य साई महाराजा। बाबा
साई बाबा,
साई परतीपुरी के महाराजा है,
साई परतीपुरी के महाराजा है,
साई हृदय मंदिर के राजा, साई हृदय मंदिर के राजा। बाबा
साई बाबा।
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der vierten Folge Auszüge aus Band 3 Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.